Wir lesen heute ein Wort aus Johannes Kapitel 11, Johannes Evangelium Kapitel 11 von Vers 17. Johannes 11 von Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn, Lazarus, schon vor 4 Tagen in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder, der gestorben war, zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, steht sie schnell auf und geht zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, wurde er im Geist erzürnt und wurde erschüttert und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh. Und Jesus weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umgebunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Soweit dieser Text. Ich habe um des Zusammenhangs willen, liebe Brüder und Schwestern, diesen langen Text gelesen, zu dem ja auch noch die ersten 16 Verse dieses Kapitels gehören, in denen Jesus mitgeteilt wird, dass Lazarus krank sei. Jesus verzögert aber sein Kommen, so dass Lazarus in der Zwischenzeit stirbt. Als nun Jesus hier mit Martha zusammentrifft, bedauert sie, dass er nicht früher gekommen sei. Sie ist sich dessen sicher, dass dann ihr Bruder nicht gestorben wäre. Dass Jesus ihn jetzt auferwecken würde, daran wagte sie wohl gar nicht zu denken. Und nun sagte Jesus dieses sehr bekannte Wort, das wir oft an Gräbern zu hören bekommen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Zwar sagt er das zu Martha wegen ihres Unglaubens, dass er ihren Bruder noch hier auf der Erde auferwecken kann und nicht erst bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Aber im Hintergrund dieses Wortes steht schon der nahe Kreuzestod Jesu, den er selbst vor Augen hat. Denn schon jetzt am Grab des Lazarus soll die Herrlichkeit Gottes in der Auferstehung Jesu aufleuchten. Der Vater verherrlicht sich im Sohn. Vor dem Gebet haben wir vernommen, in Adam sterben wir alle. Das ist unser Los, denn der Tod ist der Sünde Sold. Es ist wie in einem Wald, in dem Holz geschlagen wird. Einige Bäume liegen schon gefällt am Boden, die anderen hat der Förster durch Axthiebe als solche gezeichnet, die beim nächsten Baumschlag an die Reihe kommen sollen. So sind wir alle mit dem Axthieb des Todes schon gezeichnet und für das Sterben vorgesehen. Das müssen gerade wir Alten uns immer wieder neu sagen. Aber das ist das Adamszeichen, das wir alle an uns tragen. Das legt schon auf das Liebesglück und auf alle Mutterliebe den dunklen Schatten des bevorstehenden Abschieds. Aber wenn das Einzige wäre, was uns Menschen zu einer großen Schicksalsgemeinschaft zusammenschließt, dann hätte der letzte Feind auf der ganzen Linie gesiegt. Und das Zusammenleben wäre nur wie das Zusammensein von Fahrgästen, die in der Bahn eine Zeit lang zusammenreisen, aber auf jeder Station steigt wieder einer aus und dann wird er nicht mehr gesehen. Doch müssen wir dabei noch ein weiteres bedenken. Wir sind ja alle ohne unseren Willen in diese Welt hineingestellt worden. Keiner von uns ist gefragt worden, ob er in diese Welt eintreten oder lieber darauf verzichten will, an ihrem Schicksal teilzunehmen. Da hat ein anderer über uns entschieden, nämlich Gott. Damit, dass Gott das getan hat und uns das Leben für kurze Zeit anvertraute, hat er von vornherein seine Hand auf uns gelegt. Was wir auch für Wege gegangen sein mögen, der Schöpfer hat ein Eigentumsrecht auf alle seine Geschöpfe. Er hat auch für alle seine Geschöpfe einen Plan. Er sitzt wie der Töpfer an der Töpferscheibe. Und sollte ihm ein Gefäß misslingen, ich sage das hypothetisch, weil es so auch in Jeremia 18 steht, dann macht er ein anderes Gefäß daraus, so wie es ihm gefällt. Er ist jedenfalls der Eigentümer seiner Geschöpfe. Und dieses sein Eigentum fordert er zurück. Die Macht des Todes raubt Gott sein Eigentum nicht. Wie das Vernichtungswerk des Feindes aufs Ganze geht, wie die Lawine des Todes unaufhaltsam weiterrollt und eine Generation von Menschen um die andere nach kurzer Blüte unter sich begräbt, so lässt sich auch die Gegenbewegung, die am Ostermorgen begonnen hat, durch nichts aufhalten, bis sie ihr letztes Ziel erreicht hat. Der Siegeszug des Christus durch die Welt kommt erst dann zur Ruhe, wenn alle Menschen davon erfasst sind. Der Feind muss alle seine Opfer herausgeben, alle, die unter der Gewalt des Todes gekommen sind. Der Erstling ist Christus, dann die Christus angehören, also die Gemeinde derer, die ihm ihr Leben geweiht haben und nun auf ihn warten. Und dann der Rest, also auch alle anderen, die sich von ihren bösen Werken nicht bekehrt, die nicht Buße getan haben. Keiner ist ausgenommen, der in die Gewalt des Todes kam. Der Feind muss alle seine Gefangenen wieder herausgeben. Es darf nicht ein Teilsieg bleiben. Jesus hat und behält den Überblick. Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde, alle menschlichen und alle dämonischen Gegenmächte zum Schemel seiner Füße gelegt hat. Alle Widerstandsnester, in denen sich der große Gegenspieler Gottes noch verschanzt hatte, müssen ausgehoben werden. Und auch der letzte Feind wird überwunden werden, der Tod. Der Kampf wird erst dann zu Ende sein, die bis in ihre Tiefen aufgewühlte Welt kann erst dann zur Ruhe kommen. Der Sohn kann erst dann wie ein siegreicher Feldherr seinen Auftrag in die Hände des Vaters zurücklegen. Und dann wird das Wort wirklich erfüllt werden, dessen Inhalt keiner von uns auch nur von Ferne auszudenken mag. Gott wird sein alles in allem. Werner Freiherr von Braun, ein Raketenforscher, sagte einmal, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass nichts spurlos verschwinden kann. Die Natur kennt keine Vernichtung, nur Umwandlung. Wenn nun Gott dieses fundamentale Prinzip gebraucht, wenn es um den kleinsten und unbedeutendsten Teil des Universums geht, ist es dann nicht ganz logisch, damit zu rechnen, dass er dieses Prinzip auch braucht, wenn es um das Meisterwerk seiner Schöpfungstätigkeit geht, nämlich um den Menschen. Michelangelo sagte am Ende seines Lebens, ich werde die Erde bald verlassen. Ich habe lange genug gelebt und bitte nun täglich den Herrn des Lebens, seinen Knecht bald zu sich zu rufen. Seine Markgräfin fragte ihn, seid ihr des Lebens müde? Worauf Michelangelo antwortete, im Gegenteil, ich bin hungrig danach. Ich dürste nach der vollkommenen Freiheit meines Seins. Ich hungere nach all dem, was ich ahne und glaube. Nein, nicht der Tod ist, den ich kommen fühle. Es ist das Leben, von dem man hier unten nur den Schatten wahrnehmen kann und das ich bald in seiner ganzen Fülle besitzen werde. Aber darin, dass alle lebendig gemacht werden sollen, liegt ja nicht bloß ein großer Trost im Blick auf die Heimgegangenen, sondern auch ein tiefer Ernst für uns alle, für uns die Lebenden. Manche unter uns mögen in tiefer Depression sagen, ich verzichte gerne auf jedes Fortleben nach dem Tode. Ich habe dieses Leben gründlich satt. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Ich möchte einschlafen und nie wieder aufwachen. So wie Hermann Hesse einmal sagt, endlich Ruhe sehen und zu Grabe gehen ohne Wiederkehr. Aber wenn das wahr ist, was unser vor dem Gebet verlesener Text sagt, dann ist es eine gefährliche Selbsttäuschung, wenn wir meinen, wir könnten auf diese Weise der großen Verantwortung entgehen, die Gott uns damit auferlegt hat, dass er uns in dieses Leben hineinstellte. Wir sind also seinerzeit nicht gefragt worden, ob wir in diese Welt hineingeboren werden wollen. Ein anderer hat über uns verfügt. Und wir werden auch nach unserem Tod nicht gefragt werden, ob wir fortzuleben wünschen oder ob wir es vorziehen, für immer einzuschlafen. Das hängt gar nicht von unseren Wünschen ab. Es ist ganz unwesentlich, ob wir uns eine Weltanschauung zurechtmachen, die ein persönliches Fortleben des Einzelnen ausschließt und von einer Rückkehr ins Allleben träumt, ins Nichts, ins Nirvana. Nur einer entscheidet über unser ewiges Schicksal, und das ist Gott, das ist der Allmächtige, das ist der Schöpfer aller Dinge. Nun, das, was ich bis jetzt ausgeführt habe, wird ja nur wenigen als ein Trostwort erscheinen. Es war mir aber wichtig, uns aufzuzeigen, dass wir alle nach dem Willen Gottes zur Welt kamen und wieder in seine Hand zurückfallen, ob wir wollen oder nicht. Und er spricht das letzte Wort über uns. Jetzt bricht natürlich die Frage auf, worin liegt in diesem Text von der Auferweckung des Lazarus und diesem klassischen Ich-Bin-Wort Jesu das Evangelium für uns? Letztlich ist das doch Evangelium, wenn Jesus hier von der Auferstehung derer spricht, die an ihn glauben. Eine hoffnungsvolle, freudevolle Zukunft wartet auf sie. Aber die, die nicht an ihn glauben, für die ist die Auferstehung ein negatives, ein traumatisches Erleben. Und deshalb diese warnende Vorrede. Schon die Einleitung zu diesem Text am Anfang von Kapitel 11 enthält eine frohmachende Aussage. Es heißt, so lassen die Schwestern des Lazarus Jesus ausrichten: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Sonst, wenn einer krank ist, hört er doch meistens die Einflüsterung Satans, dass er krank sei, das sei ein Beweis gegen die Liebe Gottes. Ein schlagender Beweis dagegen, dass Jesus uns lieb hat. Die Schwestern aus Bethanien aber stellen tapfer und unbeirrt fest: Unser Bruder ist nun zwar krank, aber du hast ihn dennoch lieb. Es ist unsere Aufgabe, liebe Brüder und Schwestern, es den Kranken und den leidenden Mitmenschen zu sagen, den Schwerkranken in den Krankenhäusern, denen, die vor einer schwierigen Operation stehen und davor Angst haben, ihnen zu sagen, dass Jesus sie lieb hat. Jesus hat den kranken Lazarus lieb. Die beiden Schwestern kennen kaum die Tragweite des Wortes, das sie hier aussprechen. Jesus hat Lazarus lieb. Er hat ihn so lieb, dass er sich entschließt, wieder nach Bethanien zurückzukehren. Und was heißt das für ihn? Am Schluss von Kapitel 10 heißt es doch, Jesus entwich an die andere Seite des Jordans. Denn einmal versuchten sie schon, ihn zu steinigen und dann wieder zu ergreifen. Die Nachricht von der Erkrankung des Freundes erreichte Jesus nicht irgendwo, sondern auf der Flucht vor seinen Widersachern. Er hat sich eben angeschickt, sich vor dem Zugriff der Feinde in Sicherheit zu bringen. Und ausgerechnet dabei ereilt ihn diese Nachricht von der Erkrankung des Lazarus. Indirekt war es ein Hilferuf der Schwestern. Aber sie baten doch nicht, schnellstens zu kommen, denn sie wussten nur zu gut, wie heiß der Boden in Bethanien, so nahe an Jerusalem, für Jesus jetzt geworden war. Und als er von der Krankheit des Lazarus hörte, stoppt er seine Reise für 2 Tage. Und während dieser Zeit wird es ihm klar, dass der Ruf der Schwestern nicht nur ihr Ruf ist. Es ist der Ruf des Vaters. Zurück nach Judäa, zurück nach Bethanien, zurück nach Jerusalem, zurück an den Ort, wo Steine liegen, die ihm gelten. Die Jünger wehren ab, denn sie kennen die Gefahr. Er aber gibt ihnen die Antwort in dem Gleichnis von dem Tag, der 12 Stunden hat. Seine 12. Stunde ist zwar nahe, aber erst wenn nach dem Rat und Willen des Vaters sein Tag zu Ende ist. Den Zeitpunkt seines Todes bestimmen nicht die Feinde in Jerusalem, sondern der Vater im Himmel. Aber jetzt scheint der Vater bestimmt zu haben, dass er zurück nach Judäa soll. Darum kehrt er mit seinen Jüngern um, zurück zu Lazarus. Jesus liebt Lazarus so, dass er um seinetwillen die Steine nicht scheut und all das, was ihn noch in Jerusalem erwartet. Es ist eine geheimnisvolle Liebe, mit der Jesus für Lazarus da ist. Es ist eine Liebe, die bereit ist, um des kranken Lazarus willen, gewissermaßen selber ein Kranker, ein Sterbender zu werden. Und damit wird sich an ihm die alte Verheißung erfüllen, die wir am Karfreitag gehört haben: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber nun steht es um Lazarus noch schlimmer. Lazarus ist unterdessen nicht nur krank, er ist tot. Als Jesus in Bethanien ankommt, liegt Lazarus schon 4 Tage in der Gruft. 2-mal, erst von Martha und dann auch von Maria, muss Jesus die Worte wie einen leisen Vorwurf hören: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist zwar ein Menschenwort, aber immerhin ein Wort, das nicht so aus der Luft gegriffen ist, sondern durchaus einen Sinn gibt. Draußen auf dem Friedhof in Riedlingen, in Memmingen oder in Ehingen, in Unlingen oder sonst wo denken es Trauernde in ihren Herzen: Herr, wärst du da gewesen, mein Bruder, meine Schwester, meine Frau, mein Mann, mein Vater, meine Mutter wären nicht gestorben. Aber nun bist du nicht da gewesen und nun sind sie eben gestorben. Das ist eine Demütigung Jesu, dass er sich das immer wieder sagen lassen muss. Dass er sich das zweimal von den Schwestern hier in unserem Text vorhalten lassen muss, von solchen Menschen, die doch an ihn glauben. Es ist wohl auch eine Demütigung für ihn, dass auch die Gäste, die von Jerusalem herausgeströmt sind, schon mit etwas Hohn und Genugtuung in ihre Stimme sagen, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Was hier geschehen ist, ist etwas ganz anderes, für Jesus noch viel Schwereres, als nur eine persönliche Demütigung. Es ist uns sicher aufgefallen, wie wiederholt von eigenartigen Regungen beim Herrn in diesem Text die Rede ist, die auf dem Weg zum Grab des Lazarus sichtbar werden. Er ergrimmte im Geist, war in seinem Innern erzürnt und er vergoss Tränen. Luther übersetzt es schonend, die Augen gingen ihm über, aber es heißt ausdrücklich, er weinte. Warum das alles? Johannes gibt keine Erklärung. Aber wir wissen aus den ganzen übrigen Berichten in den Evangelien, dass in der Regel im Zusammenhang mit seinem Kreuzesweg solche Vorgänge bei Jesus zu beobachten sind. Er weinte ja über Jerusalem. Bei der Entlarvung des Judas ist seine Seele so betrübt. Seine Seele ist betrübt bis in den Tod und er zittert und zagt auch dort in Gethsemane. Er schwitzt sogar Blut. Und nach den Worten des 11. Kapitels kann kein Zweifel darüber bestehen, dass auch hier für Jesus schon eine Gethsemane-Stunde geschlagen hat. Und darum war er erschüttert, in seinem Innersten erzürnt, darum weinte er. Er weinte nicht über Lazarus, den er ja einen Augenblick später auferweckt, sondern er weint über die Trauergäste. Er weint über Jerusalem, er weint über Israel, weil er in sein Eigentum kam und die Seinen ihn nicht angenommen haben. Und vielleicht weint er auch über uns, über unseren Unglauben, über unseren Kleinglauben. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, hier wird über Lazarus berichtet, nicht wahr? Aber es geht eigentlich um Jesus. Denn die Gruft, die jetzt vor ihm liegt oder steht, erinnert ihn an die andere Gruft, in der er bald selbst liegen wird. Es war ja noch vor Karfreitag und Ostern. Jesus weiß, dass er bald selbst mit Grabtüchern umwickelt werden wird. Bald kommt er selbst hinter den Stein. Und er ist bereit dazu, um Lazarus willen, um seiner Schwester willen, um meinetwillen, um deinetwillen, nicht nur ein kranker Lazarus zu werden, sondern ein toter und Begrabener. Um das geht es hier im Hintergrund. Und darum sein Kampf, darum seine Erschütterung, darum sein Zorn. Es ist sein Kampf. Den kann ihm niemand abnehmen und auch nicht irgendwie nachfühlen. Es ist sein einmaliger Kampf, sein Todeskampf, der hier schon gekämpft wird. Sein Weg zu Lazarus, jenem gestorbenen Lazarus dort und zu jedem Lazarus ist ein Weg zum eigenen Tod am Kreuz. In dem haben jene Trauergäste recht, als sie ihn weinen sahen und sagten, siehe, wie lieb hat er ihn doch gehabt. Aber sie haben in weiterem Sinne recht, als sie es meinen. Jetzt müssen wir es allen sagen, nicht nur den Kranken, all denen, die an Särgen innerlich zum Herrn schreien, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wir müssen es ihnen sagen, dass der Herr da ist, wenn ein Bruder stirbt. Wenn der Herr an einem Ort nicht fehlt, dann ist es am Sterbebett, dann ist es am Sarg, dann ist es am Grab, dann ist es an dem Ort, wo die Verwesung im Gange ist. Seine Herrlichkeit wird offenbar bis in die Verwesung hinein. Dem toten Lazarus und gerade mir und dir zuliebe wird Jesus am Kreuz sterben und ins Grab gelegt werden. Aber nun führt der Weg unseres Herrn nicht nur zum Kranken und nicht nur zum toten Lazarus, nicht nur ans Krankenbett und an die Gruft. Gottes Weg zu uns Menschen ist viel umfangreicher, viel umfassender. Es ist ein Kampf, den er für uns kämpft. Ein Kampf gegen Hölle und Tod, der aber unweislich zum Sieg führt. Den Jüngern hat er gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod. Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn auferwecke. Und weil ihm der Vater den Sieg über den Tod des Lazarus geschenkt hat, sagt er der Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und als Martha im Sinne eines allgemeinen Auferstehungsglaubens, den auch die frommen Juden bekennen, auf diese Ankündigung eingeht, sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und damit ist das entscheidende Wort gefallen, das die eigentliche Mitte unseres Textes ist, eines dieser für das Johannesevangelium so bezeichnenden Ich bin Worte Jesu. Ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte und so weiter. Wir kennen dies alles. Und wir wissen, dass dieser hebräische Ausdruck Ich bin, Ani Hu, die allerheiligste Offenbarungsformel Gottes ist, wie sie auch im ersten Gebot zum Ausdruck kommt. Höre Israel, ich bin der oder dein Herr. Man sagt zwar heute, Jesus hätte sich nie selbst als Gottes Sohn oder Messias bezeichnet. Die Juden damals aber verstanden schon, was er mit dieser Formel Ich bin ausdrücken wollte. Eine Formel, die zur Gebrauchung nur Gott zustand, nur Jahwe zustand. Er sagt auch deshalb hier als einer, der zu dieser Aussage bevollmächtigt war, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt nicht nur, es gibt eine Auferstehung und ein ewiges Leben. Nein, viel bestimmter, ich bin es. In ihm ist die Auferstehung und das Leben enthalten. Er ist es so umfassend, so ausschließlich, dass es außer ihm die Auferstehung und das Leben nicht gibt. An dem Weg, den er jetzt dem Kranken und dem Toten Lazarus zuliebe geht, an diesem Weg hängt unser Leben. Sein Gang ist jetzt ein Gang um Leben und Tod schlechthin. Wie dieses Ich bin hier gemeint ist, zeigt er nun auch sofort. Wir hören seine Frage, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie führen ihn zum Grab. Und nun kommt sein Befehl, nehmt den Stein weg. Martha erhebt entsetzt abwehrend Widerspruch, denn sie hat den Blick von Jesus abgewandt, zum Grab hin. Er stinkt schon, denn er ist 4 Tage hier. Das erinnert uns vielleicht auch an Petrus, der nach dem Geheiß Jesu aus dem Boot auf dem Wasser zu ihm kommen soll, plötzlich den Blick von Jesus wegwendet und erschreckt die Welle kommen sieht und dann zu sinken anfängt. Und das ist nun einmal ganz natürlich bei uns Menschen. Wenn wir unseren Blick von Jesus abwenden, dann erschrecken wir. Denn dann haben wir ihn nicht in seiner Majestät vor uns. Ihn, der alles im Griff hat, sondern nur die Gefahr, die uns droht. Den Untergang, die Zerstörung und den Tod sehen wir dann nur. Aber Jesus will, dass wir unseren Blick zu ihm wenden. Er allein ist unsere Stärke. Unsere Hilfe, ja unsere Rettung. Jesus steht am Grab und schaut zum Himmel. Er dankt dem Vater und ruft dann laut, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kommt heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Und Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Wir können diesen Bericht nur hören, wenn wir vorher das andere gehört haben, eben dieses Ich bin, die Auferstehung und das Leben. Und bedenken, wie bald Jesus selbst dann auferstanden ist von den Toten. Jesus selbst wurde von den Leinentüchern gelöst, nachdem der Stein von seiner Gruft weggewälzt worden war. Hinter dem Ofengrab des Lazarus erkennen wir das gesprengte Grab Jesu von Ostern. Und darum muss uns eigentlich auffallen, wie schnell der auferweckte Lazarus hier in unserem Text und auch weiter uninteressant wird. Er wird in diesem Kapitel kaum mehr erwähnt. Er taucht auf, wie so manche andere Gestalt der Leidensgeschichte, weist auf Jesus hin und verschwindet dann wieder. Darum geht es hier auch nicht so sehr um die Auferweckung des Lazarus, als vielmehr um den Hinweis auf die Auferstehung Jesu und was sie für uns bedeutet. Jesus wird nicht nur krank um unsertwillen, nicht nur ein Sterbender um unsertwillen, sondern er steht für uns auch von den Toten auf. Was hier an der Gruft des Lazarus geschieht, weist hin auf Größtes und Letztes. Jesus steht anders auf als Lazarus. Lazarus ist nach seiner Auferweckung weiterhin ein sterblicher Mensch, der dann eines Tages wieder erkrankte und gestorben ist. Jesus wird nach seiner Auferstehung aber nicht mehr Mensch sein, wird nicht mehr zittern und zagen und weinen, sondern ist auferstanden in seine Herrlichkeit und für immer. Aber er ist nicht nur für sich auferstanden wie Lazarus, nein, seine Auferstehung greift über seine Person hinaus. Christus ist auferstanden als Erstling, so haben wir vor dem Gebet gelesen. Und wir werden auch einmal seiner Auferstehung nachfolgen, wenn wir an ihn glauben. Ist er für alle auferstanden? Und der Text sagt, er ist für die auferstanden, die an ihn glauben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Damit, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, bricht eine Frage auf. Eine Frage, die sich durch dieses lange Kapitel, ja durch das ganze vierte Evangelium hindurchzieht. Und das ist die Frage nach dem Glauben. Dieses Kapitel zeigt uns, was Glauben heißt. Man könnte es geradezu das Kapitel des Glaubens nennen. Wer nicht glauben konnte oder nicht glauben wollte, hat sich zu allen Zeiten gerade auch an diesem Kapitel gestoßen. Den Männern des 18. Jahrhunderts, der Revolution, war dieses Kapitel das rote Tuch, so sagt ein Kommentator zurecht. Einer der scharfsinnigsten Denker, Spinoza, hat darüber gesagt, er würde sein ganzes System dran geben, wenn er das, was in diesem Kapitel stehe, glauben könnte. Glaubst du das? Diese Frage Jesu an Martha ist damit auch uns gestellt. Glauben wir, dass das für uns persönlich gilt, dass Christus die Auferstehung und das Leben ist? Ist das für mich und für dich? Für mich ja, ich glaube das. Und du? Glaubst du das? Du in deiner Todesstunde wirst getrost sagen dürfen, ich werde leben, auch wenn ich gestorben bin. Und wenn es noch nicht zur letzten Stunde kommt, wenn du noch weiterleben darfst, wird dir dieser Glaube in allen Anfechtungen, in allen Schwierigkeiten deines Lebens zu einem Halt und zur Kraft werden. Glaubst du, dass du mit Christus auch leben darfst? Denn wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben, sagt Jesus. Wer das nur glauben kann, sagt vielleicht der eine oder andere. Für solch einen Leben und Tod überwindenden Glauben ist es schon der Mühe wert, sein System dran zu geben. Der Todeshauch ist ja heute in ganz besonderer Weise zu verspüren. Riecht es doch überall nach Verwesung. In den Ehen, den Familien, im Wirtschaftsleben und in der Politik, vielleicht auch in der Gemeinde. Es riecht nach Leichen und nach Verwesung. Überall ist der Tod im Topf. In Eislingen hat ein 18-Jähriger Eltern und zwei Schwestern erschossen. Und in Buchau, ganz in unserer Nähe, hat ein 15-Jähriger am Mittwoch eine 26-jährige Frau in ihrer Wohnung erschlagen, weil sie ihn wohl beim Einbruch ertappt hat. Und wir erinnern uns sicher noch alle an den Amoklauf an einer Schule in Winnenden Anfang des Jahres. Ein Schüler damals in Winnenden hielt kurz darauf ein Pappschild in die Kamera mit der Frage, Gott, wo warst du? Lothar Gastmann hat mir dazu Folgendes Interessante per Internet geschickt. Die Tochter Billy Grahams, dieses großen amerikanischen Evangelisten, wurde in einer bekannten Show in Amerika interviewt und in Bezug auf den 11. September 2001, dieser Katastrophe in New York, gefragt, wie konnte Gott so etwas geschehen lassen? Sie antwortete, Ich glaube, Gott ist zutiefst traurig darüber, genauso wie wir. Aber seit so vielen Jahren sagen wir doch, dass Gott aus unseren Schulen verschwinden soll, aus unserer Regierung verschwinden soll, aus unserem Leben verschwinden soll. Und ich glaube, weil Gott ein Gentleman ist, hat er sich still und leise zurückgezogen. Ja, ihr Lieben, wie können wir von Gott erwarten, dass er uns seinen Segen gibt und seinen Schutz gewährt, wenn wir von ihm verlangen, uns in Ruhe zu lassen? Anlässlich solcher Schießereien in Schulen wie in Wien fragt man sich, so die Tochter von Billy Graham weiter, vielleicht fing alles an, als Madeleine Marie O'Hare vor Gericht zog und Klage einreichte. Sie wollte nicht, dass in den Schulen Gebete gesprochen werden. Und wir sagten, okay. Dann sagte jemand, dass man an Schulen nicht die Bibel lesen sollte. Die Bibel sagt doch, du sollst nicht töten, nicht stehlen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir sagten, okay. Dann sagte Benjamin Spock, Eltern sollten ihre Kinder nicht strafen, wenn sie sich schlecht benehmen, denn ihre kleinen Persönlichkeiten würden verformt und wir könnten so ihre Selbstachtung schaden. Dr. Spocks Sohn übrigens verübte Selbstmord. Aber wir meinten, ein Experte müsse doch wissen, wovon er redet. Und wir sagten, okay. Dann sagte jemand, dass Lehrer und Direktoren unsere Kinder besser nicht disziplinieren sollen, wenn sie sich schlecht benehmen. So beschlossen die Schulbehörden, dass kein Schüler angerührt werden darf, auch wenn er sich schlecht benimmt. Und wir sagten wieder, okay. Und dann schlug jemand vor, unsere Töchter dürfen auch abtreiben und sie brauchen es ihren Eltern nicht einmal zu sagen. Und wir sagten, okay. Und da die Jungen es ja sowieso tun, geben wir ihnen so viele Kondome, wie sie wollen, dass sie so viel Spaß haben, wie sie wollen. Und die Eltern brauchen es gar nicht zu wissen. Und wieder sagten wir, okay. Und man könnte da noch vieles anführen. Das Internet, brutale Computerspiele und so weiter und so fort. Und jetzt fragen wir uns, warum unsere Kinder kein Gewissen haben. Warum sie nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden können und weshalb es ihnen egal ist, Freunde zu töten, ihre Schulkameraden und sich selbst. Vielleicht hat es ja damit zu tun, dass wir nun ernten, was wir gesät haben. Es ist doch sonderbar, wie einfach Menschen Gott aus ihrem Leben verbannen und sich dann wundern, warum die Welt zur Hölle wird. Sonderbar, wie einfach wir glauben, was in den Zeitungen steht, aber in Frage stellen, was die Bibel sagt. Liebe Brüder und Schwestern, habe ich zu viel gesagt mit der Feststellung, dass überall Leichengeruch wahrzunehmen ist. Ja, sie stinken zum Himmel, unsere Sünden und die Schuld der Menschen eines modernen und fortgeschrittenen Europas. Vielleicht auch die Schuld mancher Gotteskinder, die hier mitmachen und auch zu allem schweigen. Aber auch in diesen Gestank der Verwesung hinein spricht Jesus noch dieses hoffnungsvolle Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer das wider allen Schein glauben kann, der kann mit Martin Luther sagen, da glauben wir das Liedlein nicht mehr, mitten wir im Leben sind, von dem Tod umfangen, sondern da lautet's, mitten wir im Tode sind, von dem Leben umfangen. Wir sehen hier in unserem Text drei Gruppen von Menschen. Erstens die Jünger mit Jesus, die Schwestern des Lazarus und die Trauergäste. Alle drei Gruppen wird zugebilligt und von allen wird anerkannt, bis auf einigen wenigen bei den Gästen, dass sie an Jesus glauben. Und doch wissen wir, dass dieser Glaube noch einer harten Prüfung unterzogen worden ist. Es wird bald ein Gewitter darüber hereinbrechen, das so verheerend wirken wird, dass nicht mehr viel von diesem Glauben sichtbar bleibt. Aber trotz ihrer Schwachheit und ihres Versagens am Karfreitag und Ostermorgen wird hier nicht daran gezweifelt, dass sie jetzt schon glauben. Glaubst du das? Ihre Antwort auf diese Frage lautet nicht vollmundig und nicht selbstsicher. Denn sie wissen, dass nicht sie es sind, die über ihren Glauben verfügen. Denn der Glaube ist ein geheimnisvolles Geschenk, für das man nur jeden Tag aufs Neue danken und auch immer wieder darum bitten kann. Glaubst du das? Weil Jesus weiß, wie es um unseren Glauben steht. Er weiß, welch zarte Pflanze der Glaube ist. Und darum spricht er so fein und so vornehm, so einfühlsam mit den beiden leidtragenden Schwestern über die Frage des Glaubens. Jesus drängt nicht und zwingt nicht. Jetzt jedenfalls nicht. Aber es kommt eine Zeit, da wird er die Menschen zwingen, ihre Knie vor ihm zu beugen. Jetzt aber lässt er sich noch gefallen, dass es Menschen gibt, die von Bethanien weggehen und nicht an ihn glauben. Dass es Menschen gibt, die von der Auferweckung des Lazarus weggehen und stehenden Fußes beschließen, dass er nun sterben muss und deshalb einen Haftbefehl gegen ihn ausgeben. Jesus wartet, auch bei mir und bei dir, bis der Glaube diese geheimnisvolle, zarte Frucht heranreift. Wohl uns, wenn wir auch hier von unserem Herrn lernen, unreife Früchte nicht brutal zu schütteln. Aber lasst uns den Herrn darum bitten, dass wir aber auch die Gelegenheit wahrnehmen, wenn wir dann einmal doch kräftig schütteln müssen. Ich denke hier an einen Bericht über den Flugzeugabsturz am 23. November 1996, der nicht so glimpflich ausgegangen ist wie jener im Januar dieses Jahres, als der amerikanische Pilot Chesley Sullenberger auf dem Hudson vor New York notwassern musste und dabei kein einziger Mensch Schaden gelitten hat. Das damals von den Luftpiraten gekaperte äthiopische Flugzeug stürzte aber bei einem Versuch der Notwasserung vor den Komoreninseln ab. Dabei kamen 125 der 175 Insassen ums Leben. Überlebende berichteten, dass nach der Ankündigung der Notlandung durch den Flugkapitän der Amerikaner Andrew Meekins aufgestanden sei und in der Kabine eine kurze evangelistische Ansprache gehalten habe. Er habe die Zuhörer gebeten, ihre Hand zu heben, wenn sie die Einladung zum Glauben an Jesus Christus folgen wollten. Ein überlebender Steward habe etwa 20 Personen gezählt, die sich gemeldet hätten. Der Evangelist selbst überlebte das Unglück nicht. Wir sollten mit unserem Bekenntnis, ja, ich glaube, nicht warten, bis wir in eine missliche Lage geraten. Und bitten wir den Herrn, dass wir nicht die uns von ihm gegebenen Gelegenheiten zu einem kurzen Zeugnis versäumen. Auch uns heute Morgen stellt der Herr Jesus in aller Freundlichkeit die Frage dieses Kapitels, nachdem er sich mit den Worten vorgestellt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Trotz Leichengeruch, trotz Verwesung, glaubst du das? Dem Thomas sagte Jesus, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen.